Heim-EM, das Update von Oberpfalz Medien.
Und servus zu einer neuen Folge Heim-EM, das Update. Mein Name ist Matthias Schäckelmann und heute bei mir Stefan Puhane.
Ja, servus.
Servus, Stefan.
Wir sind ja quasi auf der Zielgeraden, oder? Kann man so sagen.
Jetzt geht's in die heiße Phase.
Ja, also wir nehmen auf am Morgen, man muss schon sagen am Morgen, 8.30 Uhr nach dem Spanien-Frankreich-Spiel. Ja, bist du enttäuscht?
Nein, ich bin nicht enttäuscht. Ich bin ja positiv überrascht, muss ich fast sagen.
Von Spanien?
Meine Befürchtung war ja, dass Frankreich weiterkommt. Also ich sage wirklich Befürchtung, weil Frankreich halt bisher nicht den Fußball gespielt hat, den ich mir eigentlich von ihnen erwartet hätte. Gerade auch Mbappé, ja, gehandicapt durch Maske und so weiter. Mhm. Ich hatte in den ersten 10 Minuten auch das Gefühl, ohne Maske, er hat ja ohne Maske gespielt, was ja ein großes Thema auch ist, hatte ich das Gefühl, aha, schau her, die Maske hat wirklich was ausgemacht. Es ging ja gut los eigentlich für die Franzosen.
Absolut, ja. Also ich habe auch gedacht, spätestens nach dem 0-1 vom Kolo Muani, das war ja wirklich hervorragende Vorarbeit vom MAP, also die Flanke aus dem Fußgelenk, das war richtig gut gesehen von ihm und ich hab dann auch gedacht, boah, der hat die Maske nicht auf und jetzt macht's Klick. Aber jetzt im Nachhinein, also ich war ganz ehrlich wegen der Maskengeschichte auch sehr verwundert. Also ich habe am Anfang, ich habe mich gewundert, dass er sich das traut. Man hat gemerkt, dass er dadurch befreiter ist, aber ich bilde mir ein, dass er, also ich glaube, so eine Situation mal mitbekommen zu haben, da ist ein hoher Ball gekommen und da ist er dann ein bisschen zurückgezuckt vom Kopfball. Ich glaube, die Maske hat ihn beeinflusst und ich glaube, dass er jetzt dadurch, dass er keine mehr aufgehabt hat, das hat ihn genauso beeinflusst, weil die Nase kann er noch nicht verheilt sein. Das heißt, der ist immer, ist immer Gefahr gelaufen, dass wenn er nicht draufkriegt, dass dann wieder vielleicht sogar noch schlimmer wird. Deswegen, das hat den trotzdem beeinflusst. Obwohl man sagen muss, er hat schon einige Aktionen gehabt, also nach dem 1-0, da hat er mal so einen typischen Mbappé-Move gehabt, wo er nach innen zieht und wo der Nacho gerade noch blockt, also der wenn durchgeht, 2-0, mal schaut es vielleicht ein bisschen anders aus.
Also es war wieder Anzeichen vom alten Mbappé da, den man eigentlich kennt.
Ja.
Er hat ja, lustigerweise hat er ja gegen Jesus Navas erstmal spielen dürfen, muss man ja sagen, durch die Sperre vom Carvajal. Jesus Navas, ja, ältester spanischer Nationalspieler, 38, glaube ich, der aber dann auch irgendwann die gelbe Karte sieht, dann raus muss, aber auch aufgrund von Verletzungen, glaube ich.
Also
und dann mit Nacho noch der nächste nicht so junge Verteidiger, der rausrückt. Trotzdem muss ich im Endeffekt sagen, hat Frankreich, glaube ich, insgesamt diese ganzen PS, die sie haben in der Offensive, nicht aufs Feld gekriegt, also die ganze EM schon irgendwie nicht.
Nee, das stimmt.
Und da ist Mbappé eben mit eingeschlossen.
Das also der Navas, muss ich ganz ehrlich sagen, wen hat er da abgegrätscht? Den Rabiot, glaube ich, hat er abgegrätscht gehabt.
Mhm.
Da hat er Glück gehabt, nicht rot zu bekommen.
Weil ja, das war heftig. Ja.
Das war oberhalb vom Knöchel, also mit offener Sohle. Das war richtig heftig. Und ich finde das auch sehr einen mutigen Move, den gegen den Mbappé zu stellen, in seinem hohen Alter. Und ja, der Deschamps ist ja kritisiert worden für seine defensive Taktik. Und er hat ja dann gesagt, dass ihm einige Trümpfe in der Offensive gefehlt haben. Aber ich frage mich, wer hat denn gefehlt eigentlich von den Franzosen? Es hat doch keiner gefehlt. Es waren doch alle an Bord, oder?
Also ich sehe jetzt da auch nicht, wer da groß noch fehlt.
Also der Dembélé, finde ich persönlich, ist, wenn ich das vergleiche, wie der in Dortmund damals aufgespielt hat, ist bei Weitem nicht so stark, wie er mal war. Ich meine, okay, vorne im Sturmzentrum, Kolo Muani hat bei PSG kaum gespielt, war meistens draußen gesessen, meistens vor der Bank gekommen.
Ja.
Und der Giroud, ja, ist halt gut, schon über den Zenit drüber. Ich meine, er ist schon immer für ein Tor gut, wenn er eingewechselt wird, aber ich glaube, von Anfang an kannst du ihn irgendwie nicht mehr bringen. Also
es gab ja die zwei Änderungen. eben bei den Franzosen. Griezmann ist ja draußen geblieben.
Ja, genau.
Da wurde ja vorher im Vorfeld diskutiert, der ja keine gute EM spielt, also das muss man ja sagen. Aber haben auch, glaube ich, die ganze französische Mannschaft nicht unbedingt, bis auf die Defensive. Ich meine, sie haben jetzt, glaube ich, kaum Gegentore kassiert bis dahin,
ja.
Aber halt auch kaum Tore geschossen.
Das stimmt. Aber man muss, glaube ich, schon sagen, also die Spanier, man kann vor ihnen halten, was man will. Die können sympathisch, unsympathisch sein, aber sie haben schon exzellente Fußballer in den Reihen. Also das muss man schon sagen. Also ich bin seit der EM irgendwie schockverliebt in Dani Olmo. Also der ist, also ganz ehrlich, der, wenn nicht eingewechselt worden wäre gegen Deutschland, ja, also nach dem frühen Aus da von Pedri, wer weiß, wie das Spiel gelaufen wäre, aber also der ist ja wirklich überragend, der Mann. Also der hat es in Leipzig, finde ich, hat es auch schon immer angedeutet, aber also was der jetzt da bei der EM spielt, boah, ist schon richtig gut. Ich hoffe, dass der Herr Eberl da.
Also ich glaube, dass man den nächstes Jahr nicht mehr bei Leipzig sehen wird.
Ja. Ich glaube, bis Mitte Juli ist irgendwie hat er im Vertrag die Klausel drinstehen, dass er für 60 Millionen, glaube ich, wechseln darf und danach dann wieder teurer.
Ja, ich glaube, dass einige Vereine da jetzt die Fühler ausstrecken könnten. Also, und man muss ja sagen, spielt ja nur, weil Pedri verletzt ist.
Ja, eben.
Ja, eben, genau, was halt für die spanische Qualität spricht. Über Jamal müssen wir ganz kurz noch reden. Ich meine, dieses Tor, das er da macht, überragend. Also da bin ich mal kurz aufgestanden vor der Couch.
Ja, das war überragend.
Ja, also das ist krass, was der in dem Alter da zeigt. Auch die ganzen Bewegungen, der da ja gestandene Profifußballer aussteigen lässt.
Rabiot, glaube ich, war vor ihm gestanden. Ja. Also ich finde, der Move, den er da gemacht hat, der hat so einfach ausgeschaut, aber wenn du das dann in der Zeitlupe anschaust, diese Körpertäuschung und dann, dass er sofort abschließt, also das war schon wirklich allerhöchstes Regal. Also das ist schon ein Gerät, der Typ. Also
na genau, Wahnsinn. Also Nico Williams ist das Gleiche auf der anderen Seite. Also diese Flügelzange ist schon der Wahnsinn. Ich habe mir trotzdem ein bisschen Sorgen gemacht am Ende. Da wurde ja relativ viel gewechselt, auch bei Spanien.
Ja.
Ich hatte dann trotzdem so ein bisschen das Gefühl, oh, da wird die Qualität dann schon ein bisschen dünner.
Ja.
Zum Beispiel der Verteidiger, der dann reinkam für Navas von Bilbao, glaube ich, ist er, den kannte ich gar nicht. Habe ich auch noch nicht gehört, der Vivian oder wie er heißt.
Nee.
Habe ich noch nie gehört. Das spricht dafür, dass die Qualität vielleicht oder ein bisschen unterm Radar ist. Ich hatte dann eben die Sorge, dass dann trotzdem Frankreich noch irgendein cooler Tor ja reinkriegt, wie es im Turnier ja schon mal vorkommen ist. Aber gut, ist gut gegangen für die Spanier.
Ich finde auch, dass der spanische Coach da immer relativ hohes Risiko geht. Also beim Deutschlandspiel, ich habe es vorher schon gesagt gehabt, das ist ein bisschen untergegangen in diesem ganzen Hype um diesen nicht gegebenen Elfmeter, aber der hatte ja alle drei Stürmer ausgewechselt gehabt und hat ja dann mehr oder weniger ohne seine erste Sturmreihe in die Verlängerung gehen müssen. Und ich glaube mich zu erinnern, dass wie Deutschland dann den Ausgleich gemacht hat kurz vor Schluss, dann sind die Kinnladen schon ein bisschen nach unten gefallen auf der spanischen Bank, weil da hat er sich meiner Meinung nach vercoacht gehabt. Also das hätte nämlich sauber in die Hose gehen können. Wenn Deutschland in der Verlängerung dann die Chancen nutzt und das Spiel gewinnt, dann werden die den mit Sicherheit fragen, hey Freund, warum wechselst du alle drei Stürmer aus? Also das war, und das hat er gestern, er hat ja dann den, ich weiß nicht, Nico Williams, glaube ich, hat er drin lassen. Morata war ja draußen auf jeden Fall in der 76. schon und in Jamal hat er dann auch noch raus. Gell?
Genau.
Und dann war nur noch, glaube ich, der Nico Williams drin. Also der geht da schon immer hohes Risiko, weil wie du schon sagst, also kurz vor Schluss dann Ausgleich noch durch irgendeine Situation und dann müssen sie in die Verlängerung und dann spielen sie ohne Stürmer.
Also und dann bin ich, ja, habe ich auch gesagt, wenn die jetzt dann in die Verlängerung müssen, dann verlieren sie es.
Dann, ja. Dann
also hatte ich das Gefühl.
Ja. Aber nichtsdestotrotz, Spanien schon richtig gut und man muss schon sagen, oder anders gefragt, was glaubst du, wie hätte Deutschland ausgesehen gegen Frankreich?
Die vergangenen Spiele gegen Frankreich zeigen ja, dass wir gegen die immer relativ gut ausschauen.
Vor allem in der ersten Minute.
Richtig. ich hätte wahrscheinlich weniger Sorge gegen Frankreich gehabt als gegen Spanien.
Ja.
Weil gegen Spanien schauen wir traditionell immer nicht so gut aus und das hat sich ja bestätigt irgendwie. Und auch, weil die Franzosen einfach während der EM jetzt nicht so spielstark daherkamen, wie sie eigentlich sind. Ja. Also ich hätte uns da schon Chancen ausgerechnet.
Ja. Also ich finde auch, dass, wenn man jetzt, es ist immer schwierig, so Spiele zu vergleichen. Ich finde aber, dass Deutschland viel mehr mit Spanien auf Augenhöhe war, als es jetzt gestern Frankreich war.
Ja, fand ich ja.
Ich fand schon, dass Spanien das Spiel eigentlich immer im Griff hatte. Die waren zwar geschockt, glaube ich, alle miteinander, also sowohl die Fans, die Bank, die Spieler nach dem 0-1, aber die haben sich dann relativ schnell wieder gefangen gehabt und ja, Deutschland hat es trotzdem damals am Rande einer Niederlage gehabt und ich muss auch sagen, jetzt im Nachhinein, diese Diskussion um Elfmeter oder nicht Elfmeter oder so, der Handelfmeter, die hätten ja die Chancen machen müssen, die hätten das 2-1 verteidigen müssen, ja, dann hätten sie das Spiel auch gewonnen. Also vielleicht eine ganz gute Überleitung, der Kollege Cucurella ist ja gestern bei jedem Ballkontakt bitter ausgepfiffen worden.
Ja, um das Ganze mal so zu drehen, es hat ihm anscheinend nichts ausgemacht. Ja. Also seine Leistung hat es nicht geschmälert. Ja.
Aber war Matthias irgendwas, also hat der irgendeine Aussage getätigt in der Presse gegen Deutschland oder war es einfach, weil er diesen Ball an die Hand bekommen hat?
Ja, ich fand das absolut seltsam, dass der gestern so ausgepfiffen worden ist. Ich meine, ja. Ich bin wahrscheinlich jetzt auch nicht der größte Fan von dem Typspieler Cucurella, aber das ist egal. Dafür, dass er den Ball an die Hand geschossen kriegt, kann er nichts.
Nee.
Nicht gepfiffen hat der Schiedsrichter oder das entschieden hat der Schiedsrichter. Übrigens für mein Verständnis vom Fußball ist weder das gegen Dänemark noch das gegen Spanien ein Handelfmeter. Also ich hätte beide nicht gegeben. Ist es nur mein Verständnis vom Fußball. Ich weiß, die Regel ist anders. Es ist nur...
Ja.
So würde es ich mir wünschen. Aber ich fand gestern ein... Ja, soll ich sagen, eigentlich schlechtes Zeichen für ein Gastgeberpublikum, da zu pfeifen. Also ich habe es auch nicht verstanden, ehrlich gesagt.
Nein, es war unlogisch. Also wenn der jetzt irgendwie, wenn der irgendwie blöde Kommentare abgelassen hätte nach dem Spiel oder wenn er besonders durch unfaire Aktionen aufgefallen wäre oder so. Oder wenn er, wie damals der Suarez bei der WM Halbfinale, Viertelfinale, schlag mich tot, keine Ahnung, absichtlich einen Ball auf der Hand da rausboxt und dann das andere Land dadurch ins Aus befördert. Also dann lassen wir es nur ein bisschen eingehen. Aber der Mann hat den Ball an die Hand bekommen, unabsichtlich. Also das traue ich mir mal zu behaupten. Also ich glaube zwar schon, dass man hätte pfeifen müssen, weil der Ball aufs Tor gekommen wäre, aber trotzdem war es unabsichtlich. Und dann sind diese Pfiffe völlig blödsinnig. Völliger Schwachsinn
waren das. Ich verstehe es auch nicht. Also jetzt im Spiel Deutschland-Spanien, ihn auszupfeifen bei Ballbesitz, okay, aus den Emotionen heraus, gehe mit. Aber ein Spiel danach gegen Frankreich, weiß ich nicht.
Ich muss mal
drüber hinwegkommen, tut mir leid.
Ja, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, wer bitte pfeift? Da waren scheinbar trotzdem so viele deutsche Fans nur im Spiel. Die Spanier haben ja dann alle reagiert, also die haben ja dann den Mittelfinger gezeigt. Ja. Das hat man ja öfter mal gesehen. Aber ja, ganz, ganz komische, seltsame Aktion. Apropos seltsame Aktionen, Alvaro Morata, wird der spielen können im Finale? Der ist ja böse gefoult worden.
Die späte Rache der Deutschen. Diesmal müssen die Ordner unsere Kämpfe austragen anscheinend. Was ist passiert? Beim Jubel nach dem Spiel, Spielertraube und dann kommt ein Flitzer. Und wie es ist bei so einem Flitzer, dann laufen irgendwie 5, 6 Ordner natürlich los, um diesen Mann einzufangen.
Die keine Stollenschuhe
anhaben. Keine Stollenschuhe haben, sondern nur Sneaker, was auf nassen Plätzen tödlich enden kann. In dem Fall räumt ein Ordner natürlich Alvaro Morata um.
Angeblich übrigens ein spanischer Ordner.
Ah, ein spanischer Ordner. Okay.
Also ich habe gelesen, es soll angeblich ein spanischer Ordner gewesen sein. Gott sei Dank.
Na gut.
Spekulationen.
Ja, gut. Auf jeden Fall, Morata fasst sich danach ans Knie.
Ja.
Und auch bei dem Siegerfoto, das sie danach machen, schaut er ziemlich angesäuert, schmerzverzerrt, weiß ich nicht.
Also mein erster Gedanke, als ich das gestern mitbekommen habe, in dieser Siegerjubeltraube da drin, wie der Morata da plötzlich sich ständig ans Knie fasst, ich habe mir gedacht, okay, das war jetzt der Flitzer war das. Das ist dann auch irgendwie nicht thematisiert worden, komischerweise. Das war gezielter Anschlag auf den Morata. Englischer oder niederländischer Flitzer, der vorsorglich schon mal den Mittelstürmer der Spanier hätten es wahrscheinlich eher so ein bisschen auf die beiden Außenstürmer hin
war schlecht geplant, meinst
du? War schlecht geplant oder in Rodri oder so, das wäre mehr Sinn gemacht. Nee, aber das war schon sehr, sehr kurios. Aber also, ich habe jetzt erste Meldungen, glaube ich, er wird jetzt heute nochmal eingehend untersucht, aber das Finale ist scheinbar nicht in Gefahr.
Ja, also ich habe jetzt auch gelesen.
Das wäre schon extrem bitter gewesen.
Habe jetzt auch gelesen, ist wohl nicht so schlimm. Wär absolut bitter gewesen. Also es ist so eine Geschichte, auf die man im Rückblick auf die EM dann verzichten kann, glaube ich.
Nee, du hast das aber vorhin gesagt, das ist aber schon das zweite Mal
gewesen. Nicht das erste Mal. Ich habe das eben schon mal gesehen, dass da irgendwer umgeräumt wurde. Ja,
Portugal-Türkei, ich habe nachgeschaut, der Gonçalo Ramos, portugiesischer Stürmer, ist da auch von Ordner abgegrätscht worden. Aber so mal Flitzer.
Ja gut, aber der spielt nicht die große Rolle. Der Cristiano macht ja keinen Platz.
Ja, das stimmt. Flitzer, wahnsinnig viele, oder?
Ja, wundert mich auch.
Und also, immer angezogen.
Ja. Also
haben sie sich wenigstens rausgezogen. Mit Flitzer verbinde ich immer, dass irgendwelche Menschen nackt über den Fußballplatz rennen, nur mit Schuhen begleitet. Aber die sind heutzutage flitzt man voll angezogen.
Ja, okay. Nichts kriegt man mehr.
Aber trotzdem wahnsinnig viel. Also woran liegt das bitte? Also das ist doch seltsam. Also gut, ich denk, dass da die Kumpels dann mitfilmen und dann hast du halt sofort wieder für die Social Medias irgendwelche Filmchen.
Ja, ich glaube, dass es sehr viel daran liegt und ich glaube, im Gegensatz zu früher ist es auch so, dass der Kult um diese Einzelpersonen im Fußball, also jetzt Cristiano, Jamal geht es jetzt wahrscheinlich los, sage ich mal, Messi kennen wir ja, dass der so groß ist, dass halt da Leute einfach durchdrehen und sich da, es geht ja dann immer darum, ein Foto zu machen.
Ja.
Der kleine Junge, der mit Cristiano da ein Foto macht, ist ja das Bild um die Welt gegangen.
Aber um was ging es denen früher, wenn sich die da die Kleider vom Leib gerissen haben?
Ja, das ist die Frage eigentlich, genau. Was wollten die uns zeigen?
Also übrigens nur ein Wort zum Herrn Jamal. Ich habe heute früh mit meiner Tochter, 14 Jahre alt, gesprochen und habe ihr das erzählt mit Jamal und so. Und dann hat sie gesagt, der arme Junge. Und so habe ich gesagt, wieso der arme Junge? Naja, der kann doch jetzt künftig dann nirgends mehr hingehen. Ja. Und da habe ich mir gedacht, okay, ja, also man so und dem ganzen Hype, dass er jetzt in der Belletage der Profifußball angekommen ist, ja, der wird ab dem 16. Lebensjahr oder ab dem 17. Lebensjahr ein Leben in irgendwelchen prunkigen Villen verbringen und nicht an die Öffentlichkeit gehen können. Also es ist schon eine Bürde, sag ich jetzt mal.
Also ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber nach seinem Tor gibt es diese Reaktion von Mbappé auf das Tor, der da so ein bisschen die Lippe hochzieht und dann so anerkennend nickt. Da habe ich allerdings auch schon das Angebot von PSG gesehen. Nach diesem Tor. Also da werden glaube ich, gerade die Geldscheine bereitgelegt in ein paar Koffern, um da ein sehr unmoralisches Angebot loszuschicken. Bin mir sehr sicher.
Ja, das kann schon sein. Und ich meine, die Frage ist halt auch immer, ob es so einem jungen Spieler dann auf Dauer auch gut tut. Ich meine, man sieht es ja beim Jude Bellingham. Ich war von dem ganz ehrlich, als er in Dortmund war, eigentlich nur ziemlich begeistert. Ich habe mir gedacht, boah, mit 17, 18 schon so eine Persönlichkeit und so eine Führungspersönlichkeit auf dem Platz. Aber das hat sich jetzt, finde ich, in Real, wo er jetzt scheinbar wirklich zum absoluten Megastar hochgehypt wurde, so ein bisschen geändert, dass er Allüren bekommt und dass er ja so Verhaltensweisen an den Tag legt, die ihn ziemlich unsympathisch machen. Und das ist natürlich schon eine große Gefahr, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da finde ich es auch ein bisschen schade, dass da nicht die entsprechenden Trainer an der Seite sind oder Berater, die die Jungs dann auch ein bisschen runterholen von ihrem Höhenflug oder so. Und ja, gerade der Jamal und in Spanien, glaube ich, ist schon einmal exzessiv, wie die ihre Stars huldigen oder ihren Stars huldigen. Und ja, ist schon eine Gefahr.
Also ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Man sieht es ja, also ich persönlich habe diesen Eindruck bei Bellingham, der auch bei Real irgendwie diesen Vinicius-Effekt hat. Der Vinicius jetzt auch nicht der sympathischste Zeitgenosse dann.
Aber ich glaube, der Vinicius ist einfach ein bisschen, der ist einfach nicht die höchste Kerze auf der Torte.
Gut, also. Aber Bellingham hat leider auch solche Anwandlungen, finde ich, inzwischen. Ja. Mbappé, der ja jetzt auch zu Real geht, ja. Auch jetzt schon vielleicht nicht der einfachste. Wer weiß, ob das besser wird.
Naja, aber Mbappé, muss ich ganz ehrlich sagen, der ist während der EM in meiner Achtung sehr gestiegen aufgrund seiner politischen Äußerungen, die er da getätigt hat. Also das hat mich sehr beeindruckt, weil ich habe das schon mal gesagt in einer Folge, das hätte er nicht machen müssen. Ja, also der geht jetzt nach Madrid, den muss das jetzt nicht mehr so großartig interessieren, was da in Frankreich ist. Der hätte sich da in seinen Elfenbeinturm zurückziehen können und trotzdem nutzt er die Plattform und ruft dazu auf, eben wählen zu gehen und nicht die Extreme zu wählen. Also das fand ich schon sehr beeindruckend.
Also ja, nein, das fand ich auch sehr gut gefallen. Da seine Plattform und seine Reichweite da zu nutzen, schon kluger Schachzug auch. Hat im Endeffekt vielleicht ja auch funktioniert. Wissen wir jetzt nicht, wo es herkommt, aber...
Ja, also ein kleines Mosaiksteinchen.
Wird es gewesen sein, ja. Wird es gewesen sein. Kommen wir kurz nochmal zu Bellingham zurück. Da ist ja heute Abend das zweite Halbfinale.
Jo.
Niederlande, England. ja, was sagen wir dazu? Ich glaube, ich habe schon viel über England gesprochen in diesem Podcast. Dass ich mir nicht wünsche, dass sie die EM gewinnen.
Ich bin so zweigeteilt. Also ich bin sehr, sehr großer Großbritannien, England Fan. Ich liebe das Land und ich habe schon immer, seit ich Kind war, zu dem Zeitpunkt, wenn die Deutschen raus waren, also ich muss ganz ehrlich sagen, wie ich Kind war, sind ja die Deutschen meistens ins Finale gekommen. Also das ist ja auch so eine Geschichte, da hat sich ja einiges geändert. Aber wenn dann die Deutschen raus waren, war ich eigentlich immer für England und ich bin aber auch sehr enttäuscht, muss ich sagen. Ich finde es auch sehr, sehr schade, was für ein Fußball spielen. Ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, ich mache es tatsächlich am Trainer fest. Southgate finde ich nicht gut. Also sein ganzes Auftreten. Ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht. Heute früh und mir ist da der Bertie Vogt eingefallen. Also ich kann da extreme Parallelen ziehen. Wenn man sagt, wir sind 90 Weltmeister geworden, danach hat der Vogt übernommen und der Beckenbauer hat ja damals diesen Spruch getätigt, die Deutschen werden jetzt über Jahre nicht mehr zu schlagen sein und dann sind sie eigentlich ständig geschlagen worden, obwohl es eine Top-Mannschaft gehabt haben damals mit den Spielern, die aus dem Osten gekommen sind, Sommer, Doll, Kirsten und so weiter und trotzdem haben sie nichts mehr gerissen und der Vogt war immer umstritten und hat dann so seinen Kopf aus der Schlinge gezogen zwischenzeitlich, als er 96 Europameister wurde und ich sehe da so extreme Parallelen zum Southgate, weil mir würde es auch innerlich wehtun, wenn der als Europameister mit diesem Fußball wird, dass dann die, und ich die Schlagzeilen schon im Kopf hat, er hat es den Kritikern gezeigt und so ein Scheiß, echt. Also wirklich, also die spielen richtig schlecht und es muss, meiner Meinung nach muss es am Trainer liegen, weil die ganzen Spieler, die in ihren Reihen haben, die alle top sind in ihren Vereinen, die bringen da Top-Leistungen und in der Nationalmannschaft klappt es nicht.
Ja, also ich sehe das also, dass das am Trainer liegen muss. Und ich bin ganz ehrlich, ich brauche das für meinen Seelenfrieden, dass ich zu dieser EM sagen kann, das war eine schöne, eine gute EM, dass England hier nicht gewinnt, sondern Niederlande, Spanien, wenn das Finale ist, ist mir egal, wer das gewinnt. Ja. Völlig okay, aber ich brauche das, um einfach im Rückblick dann sagen zu können, das war eine schöne und gute EM.
Also ich glaube aber auch, dass die Holländer mittlerweile so stark sind. Ich befürchte auch so einen dreckigen England-Sieg. Aber eigentlich, wenn man sich jetzt die letzten zwei, drei Spiele der Holländer anschaut, also das ist schon eine richtig gute Mannschaft. Also das ist, ja.
Ich sage es jetzt voraus, ich sage, Niederlande braucht bis zur 90. Minute einen 3-Tore-Vorsprung. Dann geht es gut aus. Ansonsten geht es nicht gut aus, auch wenn es die 89. ist.
Weil Niederlande hat ja wirklich auch von den Spielern her, die haben ja wirklich Top-Leute in ihren Reihen, muss man wirklich sagen. Und jetzt auch mit dem Wout Weghorst noch auf der Bank, ähnlich wie bei uns der Füllkrug die Rolle. Die sind schon gut. Gakpo ist Wahnsinn. Also das ist also für mich so eine Entdeckung. Ich habe zwar das registriert, dass er in Liverpool spielt, aber ich verfolge jetzt die Premier League nicht so. Aber das ist ja ein Wahnsinnsspieler, ja. Und Sancho richtig gut. Depay vorne, also hinten in der Abwehr, die zwei Hünen. Jetzt mal dieses Ausgleichstor da vom, wie heißt denn der Kollege Innenverteidiger. Also nicht der Dings von Liverpool, sondern der andere. Ich glaube,
De Frey.
Das war ja ein Kopfball wie aus dem Lehrbuch. Also das war ja irre, ja. Also
ja.
Holland, ja.
Ich habe seit das passiert ist, habe ich Albträume von irgendwelchen Fallrückziehern von Bellingham. ja. Das geht mir halt nicht ein.
Klar, das ist immer drin und ja, auch der Kollege Kane hat bisher noch nicht getroffen und der ist natürlich schon auch immer, also da verstehe ich zum Beispiel auch die Diskussionen, die scheinbar in England momentan geführt werden, nicht. Also dass der Kane so kritisiert wird, ja klar, er spielt jetzt nicht so, wie man es von ihm gewohnt ist, aber so einen Spieler würde ich nie rausnehmen, den würde ich immer spielen lassen. Genauso wie bei mir zum Beispiel der Müller immer spielen würde. So, trotz seines hohen Alters. Nee, aber so ein Spieler würde ich nie rausnehmen. Der trifft schon. Und das ist natürlich klar. Also diese individuelle Qualität, die sie haben, die Engländer, das macht's zum super spannenden Spiel heute Abend. Ja.
Das heißt, dein Tipp wäre jetzt England, oder?
Also ich hab tatsächlich in unserem hausinternen Tipp, habe ich England getippt? Na doch, ich glaube, ich hab tatsächlich irgendwie so ganz knapp für England getippt. Oder jetzt neuerdings können sie ja plötzlich Elfmeter schießen, womöglich dann. Aber ja, ich kann es nicht sagen. Ich kann es wirklich nicht sagen. Da fällt mir wirklich mal der Tipp ganz, ganz schwer.
Also bei mir ist es wieder gleicher Effekt wie bei Spanien, Frankreich. Ich hoffe Niederlande und befürchte England. es läuft wieder das Gleiche hinaus.
Ja.
Aber schauen, ob ich dann heute Abend dann gut schlafe.
Aber legen wir uns doch mal auf die Niederlande fest.
Mhm.
Dass sich die mit dem trotzdem besseren Fußball durchsetzen. Da hätten wir Finale Spanien, Niederlande.
Ja, fände ich mal erfrischend.
Wäre erfrischend, ja. Und ich würde es ganz ehrlich, also ich bin dann schon immer so ein bisschen bei den Außenseitern. Ich würde es ihnen gönnen, muss ich echt sagen. Die haben es damals. Ist ja Neuauflage vom WM-Finale, wäre ja das, helfen wir, WM-Finale
2010? Oh Gott.
Holland, ja, ich glaube schon, 2008 und 2012 sind es, glaube ich, Europameister geworden, die Spanier, und 2010... sind sie Weltmeister geworden. Hoffentlich liegen wir jetzt nicht völlig falsch, aber genau, Holland.
Doch, das war Südafrika, oder?
Ja.
Ja.
Holland, Spanien war ja damals auch, finde ich, extrem unglückliche Niederlage für die Holländer. Und ja, ich finde es immer beeindruckend, so ein Land. Ich meine, die sind ein mini-kleines Land und haben trotzdem immer top Fußballer hervorgebracht, wirklich.
Also ich glaube, dass im Finale im direkten Vergleich die Niederlande dann die erfahrenere Mannschaft ist. Allein von den Spielern, ich meine, du hast ja schon aufgezeigt, Gakpo, ja. Depay, die spielen alle schon lange auf einem hohen Niveau. Eben mit Abwehr, Van Dijk und so weiter. Also
ja.
Ich glaube, dass das der so einer erfahrenen Mannschaft gut tut, dann mal so einen Titel zu holen.
Ja.
Die Spanier sind alle nur relativ jung.
Ja.
Die haben noch Zeit, also da wird die nächsten Jahre werden die nicht schlechter werden, bin ich mir sicher.
Aber Matthias, ich habe mir das vorm Aufeinandertreffen der Spanier gegen die Deutschen auch schon so schön geredet und habe gesagt, naja, der Williams und der Jamal, die haben noch nicht viele Länderspiele auf dem Buckel, mal schauen, wie die dann mit so einer Drucksituation umgehen. Das sind so coole Hunde, echt. Also das hat man jetzt gestern wieder gesehen. Ich glaube, der Jamal, der wird dann am Samstag 17 dann wird er reinfeiern im Finaltag und dann schießt er wahrscheinlich die Holländer weg. Also das ist unfassbar. Also muss ich nochmal auf den kommen, das ist unfassbar, wie abgezockt der Typ ist. Wirklich. Wahnsinn.
Ja, also deswegen bleibt zu hoffen, dass er am Boden bleibt.
Ja, ich glaub's nicht.
Ja, schau. Bin ich echt gespannt, wie sich das entwickelt.
Also das Einzige, was mir ein bisschen an den Holländern, ihr Bondscoach, da habe ich einfach nur diese Szenen, als er noch Spieler war, im Hinterkopf, als er sich da mit dem Trikot vom Olaf Thon 1988 EM so den über den Hintern gewischt hat. Das habe ich ihm irgendwie, diese Szene verbinde ich immer mit Koman. Immer.
Okay. Siehst du, zum Glück bin ich zu jung dafür.
Ja, das war Halbfinale, glaube ich, und war hochbrisant. Zwei Jahre später ist er dann Deutschlandweltmeister geworden und ja, das war eine unschöne Szene.
Ja, da verstehe ich, dass die Sympathie jetzt nicht unbedingt beim Trainer der Holländer liegt. Ja, okay.
Nee, aber wird definitiv spannend am Sonntag, muss man schon so sagen. Ja, und heute Abend auch. Also ich freue mich wirklich auf das Spiel heute Abend. Ja.
Ja, ich auch. Ja. Ich hoffe, dass es ansehnlicher wird als die letzten englischen Spiele.
Ach, siehst, jetzt haben wir eins nur vergessen.
Ja.
Und zwar, die Engländer sagen, wir haben das Spiel, die Sun, geschätzte Zeitung,
ja.
hat getitelt Refin Nightmare.
Ach Gott, ja, richtig. Wir müssen mit dem Schiedsrichter reden.
Ja.
Unser deutscher Mann im Halbfinale.
Ja. Felix
Zweier, genau. Ich weiß, wer sich nicht über die Ansetzung freut. Jude Bellingham hat eine bewegte Geschichte mit Herrn Zweier.
Erzähl doch mal.
Wenn ich mich da richtig erinnere, war es ein Dortmund-Spiel, also Jude Bellingham-Spieler bei Dortmund, dass der Herr Zweier ja aus der Sicht von Herrn Bellingham verpfiffen hat.
Ja, gegen die Bayern, das war das Spitzenspiel damals.
Und Bellingham muss sich dann wohl geäußert haben und angespielt haben auf diesen Wettskandal damals mit Robert Holzer, glaube ich, hieß er ja.
Ja.
Der Skandalschiedsrichter in Deutschland. Und irgendwie war Felix Zweier da beteiligt, wissend, so richtig kriege ich es nicht mehr hin, weißt du es?
Ich habe kurz nachgelesen, der Zweier ist tatsächlich bei dem Holzer-Skandal, also der Holzer hat Spiel verschoben, ist aufgedeckt worden, ist dann, ich glaube, lebenslang gesperrt worden. Der Zweier war 6 Monate gesperrt, weil er diesen Holzer-Betrug mitbekommen, aber nicht gemeldet hat.
Oder okay, also er war Mitwisser, ja.
War
okay.
Mitwisser und er soll angeblich auch beim Spiel, bei dem der Holzer gepfiffen hat und er ein Linienrichter war, Geld bekommen haben, um das zu beeinflussen. Und der Bellingham hat, also ich habe mal das Zitat rausgeschrieben, er hat damals nach diesem BVB-FCB 3-2 ist es damals für die Bayern ausgegangen, Saison 21-22 hat er gesagt, man gibt einem Schiedsrichter, der schon mal Spiele verschoben hat, das größte Spiel in Deutschland. Und da war er damals, glaube ich, 18, der Herr Bellingham, und haut er so einen Satz raus, hat dann 40.000 Euronen zahlen müssen. Dafür?
Ja. Oh Gott, ja. Muss man jetzt aufpassen, muss man sagen. Herr Bellingham hat sich 40.000 eher leisten als ich. Ja, war auf jeden Fall ein Aufreger damals. Ich glaube auch, seitdem habe ich gelesen, hat Zweier ja keine Dortmund-Spiele mehr gepfiffen.
Echt? Okay.
Also er wurde nicht mehr angesetzt für Dortmund-Spiele, weil auch Dortmund ja nicht mehr wollte, dass er angesetzt wird. Ja, also es hat
alles. Wusste ich gar nicht, dass ein Verein das tatsächlich so.
Ich glaube, dass die. Ich glaube, da musst du schon richtig Stress haben mit dem Schiedsrichter, dass das also, durchgeht.
Ich habe gedacht, das hat immer bloß der Uli Hoeneß gehört. Der pfeift nie wieder bei ja, in München.
Anscheinend ist Dortmund inzwischen groß genug. Ja,
wahrscheinlich.
Ja, und der pfeift eben jetzt heute Abend. England gegen Niederlande.
Ja, die sind, also die englische Presse hat das halt aufgegriffen und die haben da ziemlich.
Die englische Presse wird sich darauf stürzen, wenn da heute Abend was ist. Also ja, in da irgendwelche, ich denke an den Cucurella, denke ich wieder dran.
Ja.
Stell dir diese Szene vor, gegen England. Ja. Wir wissen beide, was da für Schlagzeilen kommen werden. Also.
Nee, also ich. So mal so mit der Vorgeschichte, ich kann es jetzt auch nicht ganz nachvollziehen, warum die UEFA in zwei Jahren da ansetzt, weil sie provozieren halt so einen Ärger. Ich meine, der Southgate hat jetzt da schon ein bisschen Dampf rausgenommen, hat gesagt, das ist völlig egal und er sieht das gar nicht so dramatisch. Ich glaube, auch nicht, also ich sehe es jetzt auch nicht dramatisch. Ich glaube jetzt auch nicht, dass der Zweier nur irgendwelche, dass der da nur sauer ist oder sonst irgendwas. War damals emotional, der Bellingham 18 Jahre alt. Also ich glaube, das wird einfach bloß hochgespielt. Aber wie du schon sagst, lass irgendeine blöde Situation passieren. Lass irgendein blöder Pfiff vom Zweier dann und England hat einen Nachteil dadurch. Boah.
Also es wäre ja mal interessant, ich glaube, es ist ja auch für Felix Zweier nicht einfach, gerade diese Situation mit der Vorgeschichte. Natürlich will der ein EM-Halbfinale pfeifen. Also das kann ich schon verstehen. Weiß gar nicht, könnte der sagen, will ich nicht wegen der Vorgeschichte. Auch aus Selbstschutz möglicherweise.
Ihr könnt beim Warmmachen dann so eine Verletzung vortäuschen.
Oder so.
Aber oder einen Ordner engagieren, der dann weggerätscht.
Richtig. kriegen wir wieder zum Einsatz. Aber
vielleicht.
Weiß ich nicht. Also ich bin da. Ich hoffe für ihn, dass keine Situation das hergibt, dass man auf ihn einprügelt danach.
Ich hoffe es auch.
Ich finde, man kann darüber diskutieren, ob er überhaupt einer der besten deutschen Schiedsrichter ist.
Das stimmt.
Da kann man drüber diskutieren. Ist jetzt aber.
Also der Manuel Gräfe, der ehemalige, der hat sich ja extrem eingeschossen auf ihn und der hat ja jetzt das auch wieder.
Ich glaube aber, dass das auch eher so eine persönliche Sache ist.
Ja. Naja, klar, aber das bekommt natürlich das Ausland oder das bekommen die Engländer natürlich auch mit, dass der in Deutschland nicht unumstritten ist und unglückliche Ansetzung von der UEFA, muss man so sagen.
Ja, finde ich ja. Also unglückliche Ansetzung und schauen wir mal, ob es. Wir wünschen ihm ein glückliches Spiel.
Ja, absolut. Nee, also ich finde auch, also das ist, ich finde, dass das. Also ich schätze den absolut so ein, dass der da drüber steht und dass der da um Gottes Willen da keinen Groll mehr gegen Bellingham hegt oder so. Und deswegen, kann man bloß wünschen, dass er da keine Fehler macht.
Ja. Bleibt ihm das zu wünschen, ja. Okay, dann sind wir durch, oder?
Sind wir durch, haben wir nichts mehr.
Passt. Dann machen wir Schluss und wir hören uns mit der nächsten Folge dann morgen wieder.
Genau.
Servus.
Servus.